Gute Arbeit geht uns alle an. Aber reicht das, um Kunden zu gewinnen? Wir gehen der Sache jetzt mal auf den Grund und laden euch zu einer kurzen Disziplinpause ein. Herzlich willkommen zu Business Blabla, dem Podcast für alle, die sich um mehr Gedanken machen als nur die richtige Ausstattung im Büro oder das eigene Mindset. Mein Name ist Nancy Nielsen und an meiner Seite sitzt die perfekteste Unperfektionistin Steffi Schmidtmeister.
Hallo.
Steffi, was ist für dich gute Arbeit? Wenn du zufrieden bist oder der Kunde? Wie misst du das für dich?
Na, bestenfalls beide. Also anders könnte ich es gar nicht. Also ich glaube, es kann man nicht voneinander trennen. Also wenn nur der Kunde zufrieden ist und ich nicht, dann ist das keine gute Arbeit. Zumindest fühlt sich das dann für mich wahrscheinlich nicht so an. Und andersrum wäre es irgendwie auch komisch, wenn ich mich da feiere und sage, wow, das war richtig gut und der Kunde aber komplett enttäuscht ist.
Das ist manchmal gar nicht so einfach. Also ich habe jetzt gerade lustigerweise ein nettes Beispiel. Hat ein Kunde bei uns im Shop bestellt und zwar eine Anfertigung. Das heißt, das also ne, Maße und Farbe auf eigenen Wunsch. Das heißt, wir schneiden das extra nur für ihn zu und dann wollte er das retournieren. Und dann war er aber auch in so einer Art und Weise so nach dem Motto, hier, spring, Retourschein. Und wo ich mir denke, und dann schreibe ich ihm das, dass es eine Anfertigung ist. Das hat er einfach wegignoriert. Das passt nicht auf seine Anforderungen. Und dann denke ich mir so, da haben wir eigentlich gute Arbeit gemacht. Er hat das bekommen, was er wollte. Und es ist auch für ihn extra angefertigt worden. Aber das war ihm eigentlich ehrlich scheißegal. Er will es nicht bezahlen, er will es nicht haben. Unser Problem. Also von daher, es ist, glaube ich, immer so ein Abwägen, oder? Dieses, was ist eine gute Arbeit? Ich würde jetzt so, bei dem Beispiel würde ich eher dazu tendieren, Hauptsache ich bin zufrieden. Ich habe ja eigentlich ziemlich, ich muss ein bisschen erklären. Ich habe ja eigentlich, meine ich, relativ hohe Ansprüche an mich, was eine gute Arbeit ist, dass das Produkt zum Beispiel, also gerade wenn wir jetzt im professionellen Bereich sind, im Projektbereich, dass das Produkt das erfüllt, was der Kunde auch tatsächlich braucht. Also, dass wir von uns aus darauf gucken, was sind denn die Herausforderungen an seiner Wand? Was muss denn das Produkt leisten? Und nicht, wo kann ich denn das meiste Geld damit verdienen? Und also im besten Falle, wenn ich eine gute Arbeit leiste, hole ich den Kunden eigentlich automatisch mit ins Boot. Und 99,9% unserer Kunden erkennen das auch.
Naja gut, also wo du es jetzt gerade so sagst und mit deinem Beispiel, da fällt mir tatsächlich immer wieder so ein Gespräch ein, dass ich ja, ich glaube, ich habe es auch schon mal erzählt, das hatte ich mit einer Grafikdesignerin. Und die müssen ja also wirklich ganz viel aushalten, ne? Weil die sind ja wirklich, ich sag mal, vom Fach und wissen ganz genau, warum und wieso sie irgendwas machen und machen das ja auch nicht so aus Jux und Dollerei. Und wenn du dann so Entwürfe abgibst und dann jemand sagt so, ja, ich sag jetzt mal so unprofessionell, versucht da irgendwas dran zu verändern. Ich glaube, dass gerade wenn du so in diesem kreativen Bereich auch bist, ne, ich glaube, dann kriegst du auch irgendwann, obwohl ich kenne das auch mal so mit Texten, dass man hat sich schon was dabei gedacht, warum man etwas so macht. Das stimmt schon. Und wenn dann einer kommt und sagt, ja, aber könnte man das nicht? Nee, das ist mir jetzt zu hart, das ist mir zu weich und können wir das vielleicht so machen und der ganze Text geht dabei kaputt. Und hat gar nicht mehr die Wirkung, die er haben soll, dann ist es keine gute Arbeit mehr. Dann ist es aber eigentlich meine Aufgabe, den Kunden davon zu überzeugen, warum und wieso das jetzt halt richtig ist, wie ich das sage, beziehungsweise wie die Grafikdesignerin das dann vielleicht sagt. Ne?
Ja.
Ja, also das ist ja ein schwieriges Thema, ich sehe schon.
Genau, über diesen Gespräch muss ich eigentlich, geht die Frage ja, auch noch also kann man ja eigentlich unter ganz verschiedenen Gesichtspunkten beleuchten, aber wenn man das jetzt anguckt, sieht man halt, wie schwierig das eigentlich ist, zu beurteilen, ob man eine gute Arbeit leistet und wo jetzt der Schwerpunkt der guten Arbeit liegt. Und ja, ich gebe dir völlig recht, also gerade die kreativen Menschen, die müssen, glaube ich, viel aushalten, die müssen ein sehr dickes Fell haben, weil sich irgendwie auch jeder anmaßt, dass er das kann und versteht. Aktuell, du siehst es vielleicht auch immer mal durch deine Timeline flimmern, also werden gerade diese KI-Poster kommentiert. Ich möchte nicht sagen, dass man sich darüber aufregt, aber es wird kommentiert so nach dem Motto, wieso, was ist denn mit den KI-Postern? So, und dann bam, 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 10 KI-Poster hintereinander und du siehst es halt, weil sie irgendwie alle gleich sind auf die eine oder andere Weise. Und dann gibt es garantiert genug Kunden, die dann sagen, nee, aber das ist doch schön. Ja, und der Grafiker kriegt die Krise, weil also der hat dann nur mal so ein paar, in dem einen Post habe ich dann gesehen, der hat nur mal so ein paar Stichworte genannt. So, was mit der Schrift ist, wie groß die war oder wie viele Stichpunkte noch drunter sind, wie leserlich das ist und so weiter. Und dann dachte ich, ja, stimmt, da gibt es wahrscheinlich Kriterien, wie man das machen muss. Und nicht nur, dass es auf den ersten Blick irgendwie harmonisch aussieht.
Genau. Und die sehen halt auch alle komplett gleich aus. Und deswegen finde ich sie auch schon wieder so lustig.
Ja.
Und ich habe gedacht, ja, ich verstehe das alles. Also, mein Gott, das können sie doch jetzt nicht machen. Und wieso nimmt jetzt jeder diesen Prompt und gibt den bei Claude ein und dann kommt da dieses Poster raus? Andererseits, denk doch mal ein Jahr zurück oder anderthalb. Da sind wir auf irgendwelche Prompts total steil gegangen und haben irgendwelche Sachen da uns erstellen lassen. Fanden wir in dem Moment auch lustig. Und mein Gott, da entdeckt jetzt halt irgendwie der Vorstand vom Kleingartenverein jetzt auch mal KI. Ich finde es nicht schlimm, ich finde es auch lustig. Also, und ich sag mal, die haben es doch früher mit Word irgendwie zusammengedengelt. Ja. Und jetzt sieht es einfach mit mal ein Paint. Bisschen anders mit Paint und ich weiß nicht.
Weißt du noch, als wir vor 30 Jahren alle Poster mit Paint und mit diesen, da haben wir letztens schon mal drüber gesprochen, mit diesen, wie hießen GIFs? Diese kleinen, wo es diese ganzen CDs voll kleine Bildchen gab, wo du dann total geil warst, weil dann das da alles so dekorieren konntest quasi und so. Also ich glaube, bei der Erstellung von einfachen Postern, Flyern und so weiter.
Und die hätten doch sowieso keinen professionellen Design beauftragt. Seien wir richtig, doch mal ehrlich. Ne? Also richtig, von da ab, richtig. Meine Güte. Also ich finde es auch immer lustig und denke dann so, huch, da hat wieder einer was entdeckt. Ich freue mich immer, wenn ich eins sehe. Und dann denke ich, ach guck, da hat wieder einer KI entdeckt und ist doch auch schön.
Richtig. Nee, um Gottes Willen, aber ja, war nur der Gedanke noch zur kreativen Branche, was die so aushalten müssen. Ich meine, für die ist es jetzt tatsächlich im Moment, glaube ich, bedrohlich, weil natürlich da viele versuchen, sich jetzt zu entlasten finanziell in den aktuellen Zeiten und das natürlich immer das Erste ist, was dann versucht wird, wegzusparen. Und da kann ich das nur vergleichen, wie wenn ich durch irgendwelche Einrichtungen gehe und sehe, wie man versucht hat, mit Billiglösungen oder teuren Falschlösungen Wandschutzprobleme zu lösen, die dadurch nur noch schlimmer wurden. Und dann, ja, meldet sich sozusagen die professionelle Deformation und sagt, oh Gottes Willen, was ist das hier? Und so geht es den Grafikern bestimmt auch, das ist normal.
Ja, ja, vor allem die haben, also bei den Grafikern, ich habe mit der Grafikdesignerin, mit der ich gesprochen hatte, die kriegt dann ja auch solche Sachen wie, schicken Sie mir mal die Datei, unser Praktikant macht das nochmal oder die Frau vom oder die Frau vom Chef, die kann Canva. Ja. Also so, und dann denkst du so, boah.
Und ich finde euch alle. Ich dafür finde, habe ich jetzt genau, 5 Jahre studiert.
Genau, und ich finde, das geht so an die Berufsehre, ne? So an den Berufsstolz irgendwie, so, wo du denkst so, was ist das denn, ne? Und da irgendwie noch nett zu bleiben, und da hast du recht. Also ich habe deine Frage am Anfang habe ich ja eigentlich relativ leicht für mich beantwortet, aber ich sehe, dass es da, glaube ich, die perfekte Antwort gar nicht so wirklich gibt.
Ja. Und ich meine, die gute Arbeit, also reicht das, um Kunden zu gewinnen? Das ist ja, also wie man schon gesagt hat, man kann das ja aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Also erstmal klar, was ist gute Arbeit, aber reicht das, um Kunden zu gewinnen? Da steckt ja ein Stück Vertriebsthemen mit drin, Sichtbarkeit. Das sind ja eigentlich, sage ich mal, die Fragen oder die Inhalte, auf die Frage abzielt. Und da muss man ja eigentlich klar sagen, nein. Denn wenn du es im Verborgenen tust, da kannst du es noch so gut, also es wird wahrscheinlich ewig lange dauern, bis durch Mund-zu-Mund-Propaganda, es sei denn, du machst was komplett Exotisches, was außer dir wirklich keiner macht und aber wahnsinnig gefragt ist. Aber ansonsten hast du ja eigentlich kaum eine Chance, allein durch gute Arbeit wirklich Kunden zu gewinnen, oder?
Ja, sonst bist du tatsächlich irgendwie der Geheimtipp und was du gerade gesagt hast, wenn du nicht irgendwas machst, was, was so exklusiv ist, wo du halt immer volle Auftragsbücher hast, also automatisch, weil sich das rumspricht in deiner Szene, dass du da gar nichts machen musst. Ich glaube, das ist super selten. Also ich glaube, ich kenne niemanden.
Wir haben es gerade gehabt. Ich glaube, Notare haben so einen Job. Also ich glaube,
naja,
da reicht schon, wenn sie gute Arbeit machen. Die haben immer zu tun.
Die haben tatsächlich immer zu tun, das stimmt. Anwälte tatsächlich auch. Wobei Anwälte, glaube ich, ist auch ein Bereich, der auch von KI bedroht ist. Also zumindest so für Erstberatungen und diese ganzen Geschichten und so, glaube ich, merken die es auch. Oder die Leute kommen schon total informiert hin, wie so zum Arzt, ne? Dass du sagst so, ich weiß eigentlich schon, sie müssen nur noch.
Genau. Egal. Aber es hat letztens mein Steuerberater hat das auch gesagt, dass da kommen jetzt ganz viele und haben hier schon so ihren ersten KI-Ausdruck, wie sie jetzt gedenken, Steuern zu sparen und wo jetzt überall was möglich sein müsste. Und dann sagt er, naja, aber.
Ja.
Bam, 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 bam. Und dann stellt sich halt raus, dass das meiste halt entweder nicht anwendbar ist oder schlichtweg falsch.
Aber es ist erstmal eine gute Möglichkeit, finde ich. Also ich habe mir ja für meine Steuersachen auch so einen Prompt geschrieben. Und hol mir da auch immer so die ersten, ich meine, ob du es jetzt googelst oder da, ist ja wurscht. Aber ich kann das schon verstehen. Also gerade wenn du halt Profi bist und dann kommt wieder einer und hat irgendwie ChatGPT befragt und sagt das auch noch so offen. Ja, das ist dann manchmal schon so ein bisschen, wo du dann denkst so, ja, genau. Aber wir werden da nicht drum rumkommen, immer wieder damit konfrontiert zu werden, denke ich, ne?
Ja, ich bin gespannt, wann der Erste kommt und seine Wandschutzberatung dann schon mitbringt. Also ich habe das schon mal eingegeben. Mal gucken. Habe ich bis jetzt noch nicht gehabt, kommt bestimmt auch irgendwann. Ja, also nochmal zurück zu dem Kunden, zur Kundengewinnung, wenn man es jetzt mal aus Vertriebssicht sieht und Sichtbarkeit. Also die Qualität deiner Leistung, deiner Produkte, kann der Kunde ja im Grunde erst beurteilen, wenn er es gekauft hat, wenn er es gesehen hat. Also es sei denn, keine Ahnung, es ist jetzt irgendwas, was man öffentlich betrachten und begutachten kann, aber ansonsten muss er es ja einmal erst kaufen. Das heißt, klar, wenn du einen guten Leumund hast, wenn du von mir aus 5-Sterne-Bewertungen hast bei Google oder alle Freunde oder im Ort bist du bekannt für das und das, dann ist die Qualität schon ausschlaggebend. Aber wenn du halt einer von 1000 bist auf dem Markt, dann weiß der Kunde, dann kann deine gute Arbeit als Qualitätsmerkmal nicht für sich alleine stehen. Dann wirst du auch vertrieblich in Gang kommen müssen und das vermarkten müssen.
Mhm. Jeder auf seine Weise, ne?
Jeder auf seine Weise, genau. Und die Konkurrenz ist ja oft nicht besser, nur sichtbarer. Das ist auch so ein Ding eigentlich, ne? Warum klappt es bei manchen total gut und bei anderen gar nicht, obwohl sie letztendlich vielleicht die gleiche Leistung haben und der, bei dem es nicht klappt, vielleicht sogar besser ist?
Ja, klar, sie spielen das Spiel halt ein bisschen besser, ne? Das ist halt das Ding. Also sie haben sich für irgendwas entschieden, wie sie Kunden gewinnen wollen und ziehen das halt durch. Und ich glaube, das ist der, sie haben da halt einen roten Faden, das funktioniert und sie machen es halt immer und immer und immer wieder. Das siehst du, ich sag mal, in so vielen Branchen, dass es da immer so 2, 3 gibt, die dir sofort einfallen. Und dann gibt es aber noch ganz viele andere. Und die haben da meistens ein Problem. Ne, also wenn du jetzt nur zum Beispiel deine Neukunden zum Beispiel nur gewinnst über Empfehlungen, dann hast du wahrscheinlich irgendwann ein Problem.
Mhm.
Ne? Genau. Weil, ja, meistens auch schon ein Problem, wenn du zum Beispiel mal Preise erhöhen willst, weil oder deine Preise mal anpassen willst, zumindest mal für Neukunden, weil die, wenn die jetzt über eine Empfehlung kommen, dann haben die ja meistens schon mit dem gesprochen und die haben sich natürlich wahrscheinlich auch darüber unterhalten, was es bei dir kostet oder sowas.
Hm.
Das ist natürlich dann schon immer ja eine blöde Ausgangsbasis. Aber
ja, gerade in deinem Geschäft ist das ja wahrscheinlich sowieso auch wichtig, so Mund zu Mund Propaganda oder so Weiterempfehlungen. Und da wird sich mit Sicherheit unterhalten, da kannst du hingehen, die ist günstig oder was weiß ich. Gut, günstig liegt auch im Auge des Betrachters, aber.
Meinst du, dass sie so über dich sprechen?
Die wobei ich jetzt nicht sagen will, dass du günstig bist, ja. Das habe ich auch, während ich es gesagt habe, habe ich gemerkt, dass Quatsch ist, aber du weißt, also worauf ich hinaus wollte, dass sie das wenn sie eine, wenn ich einen Dienstleister, da gebe ich dir recht, empfehle, dann ist der Preis oft Teil des Gesprächs. Oder
Ja.
sie nimmt angemessene
Ist
Preise
ja
oder
auch, ist
faire
doch auch,
Preise
ist
oder
doch auch
so.
ganz, ganz klar. Also das,
Ja.
es geht mir ja auch nicht anders. Also ich sag mal, im privaten Bereich habe ich mal für meinen Sohn einen privaten Schlagzeuglehrer gehabt und habe den dann an eine andere Nachbarin weiterempfohlen, wie das so ist, ne? Und dann hat der mich irgendwann mal angesprochen und sagte, du, wenn du mich weiterempfiehlst, vielen Dank, aber bitte nenn keinen Preis. Ich habe das damals gar nicht verstanden. Ich denke, so spinnt der jetzt, ne? Weil er natürlich, er sagte, ja, ihr seid jetzt schon, was ich sag mal, 2 Jahre dabei, ihr habt noch einen alten Preis und das ist eigentlich genau das, wovon ich gerade gesprochen habe. Das ist dann
Ja, oh ja, stimmt.
blöd. So, und
Ja, und
habe ich
als
erst, denkst du
normal
da
und
gar nicht drüber
Anführungszeichen denkst
nach?
du da gar nicht drüber nach, genau.
So, und ja. Ja, und wie gesagt, also wenn es nur über Empfehlungen kommt, ist es irgendwie ein bisschen schwierig wahrscheinlich. Und es erschöpft sich auch irgendwann. Also, und du kannst dich auch nicht darauf verlassen. Oder solltest dich auch nicht darauf verlassen, dass
Es
da
ist halt
immer
null
wieder jemand,
berechenbar, ne?
das ist überhaupt gar nicht berechenbar. Also gar nicht. 0,0. Und das kann ja mal sein, dass da in einem Monat hast du viel zu viel Anfragen, dann hast du zu wenig. Du kannst das überhaupt nicht und du kannst überhaupt nicht steuern. Du kannst ja nur reagieren auf das, was dann reinkommt, ne?
Ja, das und wie gesagt, also zu Neukunden, das Vertrauen muss einfach erstmal aufgebaut werden und die müssen dir vielleicht auch eine Weile folgen, dich erstmal sehen, deine Produkte an, also kommt ja ganz drauf an,
Was
was
du
du machst.
machst.
Also ich, na, also ich habe jetzt gerade im Privatkundenbereich ist das Produkt ja so weit weg von den Leuten. Also jeder kann es eigentlich gebrauchen, aber die meisten verstehen erstmal gar nicht, was sie da sehen oder was das sein soll. Und das braucht eine ganze lange Weile, bis das erstmal die Verbindung hergestellt ist, weil es halt kein Teller oder keine Tasse ist. Und das musst du dann halt über viele Kontakte aufbauen, dieses Vertrauen. Also letztendlich, gute Arbeit ist die Basis, aber ansonsten Vertrieb, Vertrieb, Vertrieb.
Ja, und deswegen sage ich ja eigentlich, alle Wege führen in die E-Mail-Liste und eine kaufkräftige E-Mail-Liste sich aufzubauen, wo man eine Beziehung aufbaut, Vertrauen aufbaut, was du gesagt hast, und dann auch über seine Angebote sprechen kann. Beziehungsweise man muss auch nicht jedes Mal in jeder E-Mail verkaufen. Das verstehen auch so viele Leute falsch. Aber du kannst, es gibt so viele einfache Möglichkeiten, immer wieder auf seine Angebote hinzuweisen, auch wenn du sie immer nur ins PS setzt, so nach dem Motto, so kannst du mit mir zusammenarbeiten und gibst eben drei Möglichkeiten zum Beispiel. Also du musst halt immer wieder auftauchen, immer wieder, immer wieder, immer wieder. Und da muss jeder für sich einen guten Weg finden, der auch zu einem passt. Na, und dieses typische Kaltakquise ist also für mich in meinem Fall jetzt auch überhaupt eigentlich nicht das, was ich mir so wünsche. Also ich habe zum Beispiel mal, was ich gemacht habe, was damals echt gut funktioniert hat. Ich habe mich so einer Art riesengroßen Mastermind angeschlossen, wo ich halt wusste, dass da auch, ich sag mal, meine Zielgruppe ist. Und das ist natürlich eine Sache, wo du da nicht reinhaust und sagst so, hey, kauf bei mir, sondern die kommen dann tatsächlich irgendwann auch von selbst.
Ja.
Ne? Weil dadurch, dass du mit denen deine Beziehung aufbaust. Aber andersrum findest du da auch Leute, die für dich, also wo du dann Kunde wirst. Ne? Also das ist jetzt nicht nur so eine Einbahnstraße. Das fand ich eigentlich damals auch ganz gut. Ob das heute noch funktioniert, keine Ahnung.
Naja, es ist so, also haben wir ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, so wie es auch im Verband funktioniert. Also da muss man, finde ich persönlich, wir haben genügend Möglichkeiten, uns vorzustellen und zu sagen, was wir tun. Und da muss man nicht jetzt ständig werblich werden und sagen,
Genau.
übrigens, du hast noch gar nicht gekauft bei mir, wie sieht's denn aus?
Mensch.
Wann meldest du dich denn jetzt mal? Sondern entweder der Samen fällt auf fruchtbaren Boden oder halt nicht. Aber über die Zeit ergeben sich die ein oder anderen Sachen.
Ja.
Und das ist dann auch schön und dann passt das auch gut. Und dann soll es auch sein. Aber dieses auf Krampf, gerade bei solchen Geschichten, dann, das ist echt, das will keiner und das ist nervig. Ich wollte noch mal auf deinen Listenaufbau zurückkommen, weil du sagtest, ja, dass viele haben so Bedenken, dann eben so überwerblich zu sein. Aber wenn ich jetzt mal an mich denke, dann habe ich entweder, also ich melde mich ja auf so einer Liste an, weil ich gerade ein übelstes Thema habe damit. Und dann suchte ich quasi auch das alles durch und dann will ich das auch alles lesen und dann will ich auch die Angebote. Und in dem Moment, wo ich sage, nee, also okay, war doch nicht das, was ich wollte oder passt jetzt nicht zu mir oder wie auch immer, ja, dann bestelle ich den Newsletter wieder ab oder ich lasse ihn halt laufen und lese nicht mehr. Also von daher glaube ich, wir müssen uns diesen Kopf gar nicht machen, dass wir irgendjemanden vor den Kopf stoßen. Wir können niemanden vor den Kopf stoßen, der unser Produkt eh nicht kaufen wollte. Das ist auch, wir haben uns da, glaube ich, auch schon drüber unterhalten mit diesem, dass man ja am Anfang, also früher richtig so, oh Gott, jetzt hat die sich abgemeldet oder der hat sich abgemeldet. Also jede Abmeldung von der Newsletterliste nach jeder rausgesendeten Welle war quasi so das absolute Schockmoment. Wenn sich dagegen 20 angemeldet haben, ach ja, schön nett.
So. Nur 20. Es sind nur 20 dazugekommen. Wie kann das sein? So, ne?
Genau. Ja. Aber es haben sich 5 abgemeldet.
Kopfschuss. Genau. Also ich empfehle tatsächlich auch immer, sich das tatsächlich gar nicht so wirklich anzugucken, wie er sich da jetzt abgemeldet hat. Was meistens nicht so gut ist, so fürs Ego.
Ja.
Ne? Also, aber wenn man natürlich eine Tendenz. Sagt man, eigentlich ist es gut, weil die halt eh nicht bei dir gekauft. Es ist vielleicht gerade nicht der richtige Zeitpunkt. Die melden sich auch vielleicht wieder an, wer weiß das schon. So. Andererseits ist es besser, wenn sich jemand, also für dich ist es besser, es meldet sich jemand ab, als wenn jemand immer deine E-Mails nicht öffnet und du öffnest sie nie. Und dann wird es dann eingestuft, es ist halt auch nicht relevant. Und das ist halt nicht gut. Also von da ab ist es besser, jemand sagt, hey, will ich gerade nicht mehr, warum auch immer. Und ja, ich, also solange es nicht so ist, dass die Tendenz nur nach unten geht und nicht und gar nicht nach oben, würde ich mir da gar nicht so die großen Gedanken drüber machen. Also klar, kann man sich das irgendwann mal angucken und man muss natürlich dann auch immer sehen, was waren das gerade für eine E-Mail, die ich jetzt rausgeschickt habe. Wenn ich jetzt gerade irgendwie, also tatsächlich irgendwas bewerbe, dann ist es natürlich klar, denn also sehr offensiv zum Beispiel, dann melden sich halt mehr Menschen ab. Es gibt aber auch heutzutage die Möglichkeit, dass du zum Beispiel da einbaust, hey, was weiß ich bin gerade in dem und dem Launch und es kann sein, dass du im Moment gerade viele E-Mails von mir bekommst. Wenn dich das Thema nicht interessiert, drück einfach hier, dann bekommst du zu dem Thema jetzt gerade keine E-Mails. Oder du kannst ihn, also es gibt so viele Möglichkeiten. Du kannst auch sagen, hey, ich will den Newsletter jetzt einfach mal 2 Monate pausieren oder sowas. Und du meldest dich gar nicht ab, sondern bekommst ihn einfach 2 Monate nicht.
Ja, zumal, wir hatten es ja die Tage gerade davon, dass die Podcast-Anbieter jetzt so ein bisschen anfangen, ja, halt das zu machen, was ihre Aufgabe ist. Sie versuchen, Geld zu verdienen und highlighten quasi mehr ihre Podcasts, ihre Eigenproduktionen als die kleinen Podcasts, die auf ihren Plattformen ja letztendlich sein dürfen, kostenlos oder fast kostenlos. Das heißt, was ich damit sagen will, in ganz viel unserer Werbung findet ja auf den Oberflächen von anderen Firmen statt, die sie uns zugestehen, entweder kostenlos oder gegen eine gewisse Gebühr, aber sage ich mal relativ machbar. Aber genauso können die ja jederzeit beschließen, dass sie das nicht mehr zulassen, aus welchen Gründen auch immer. Oder es kann ja auch mal, also das ist jetzt eher unwahrscheinlich, aber theoretisch kann natürlich auch so eine Firma einfach mal schließen. So, und wenn ich mich halt nur auf diese fremden Firmen verlasse, also das, ne, also genauso, wenn ich halt nur auf fremden Plakatwänden plakatiere und die Stadt irgendwann sagt, nee, wir bauen die jetzt aber alle ab, dann habe ich halt keine Möglichkeit mehr, meine Kunden zu erreichen. Und da ist die Newsletterliste, das ist das einzige Tool, was du selber in deiner eigenen Hand hast.
Das verstehen aber viele leider gar nicht. Also sie haben es so negativ, es ist alles, stimmt alles, was du sagst. Und aber es ist, also ich weiß gar nicht, wo das immer herkommt oder wo das noch herkommt, weil ich glaube, es wird eigentlich 100.000 Mal am Tag gesagt, es sind immer diese Sachen so, ich will nicht nerven, wo ich immer denke so, hä? Ich will nicht, also ich verstehe das gar nicht, ich will nicht nerven. Also da meldet sich ja jemand freiwillig an. Also du klingelst ja nicht irgendwo an der Haustür und sagst, Ding Dong, hier ist einfach Werbung oder sowas. Und das verstehe ich irgendwie nicht so. Ich will nicht nerven oder wer liest das überhaupt noch? Also wo ich dann denke so, hä? Also es hält sich tatsächlich sehr, sehr hartnäckig. Na, weil jeder irgendwie eine Erfahrung hat mit damit und das Postfach ist voll. Aber seien wir mal ehrlich, es gibt doch immer die zwei, drei, die du immer öffnest. Immer.
Ja, ja.
Egal also was ist.
Gerade wie gesagt, in dem Moment, wo du eigentlich sowieso schon großes Interesse an dem Thema hast und eigentlich quasi prinzipiell Kaufinteresse hast, vielleicht eben noch nicht so 100% überzeugt bist und dich in dem Moment auf diese Liste einträgst, ne? Dann sind die nächsten 3 bis 5 E-Mails, wirst du wahrscheinlich lesen. Und das ist doch eine Riesenchance. Und wenn es die 3 bis 5 E-Mails sind und wenn du halt ein Produkt hast, was immer wieder kommt oder eine Dienstleistung, die immer wieder interessant ist, ja, dann ist es wahrscheinlich auch so, dass du dann immer mal wieder die E-Mails lesen wirst.
So ist es.
Da muss ich sagen, habe ich auch mittlerweile eine andere Meinung dazu. Also habe ich auch früher anders gedacht, aber jetzt muss ich sagen, nee. Also, weil guck dir die großen Player im Markt an, na, also ohne E-Mail-Marketing und ihre ganzen Clubs und hier und melde dich da an und dann kriegst du die neuesten Infos und das funktioniert gar nicht anders.
Ja, und es geht ja auch weiter.
Die gehen ganz andere Generationen an, ganz andere Zielgruppen.
Genau.
Wo wir ja eigentlich sagen würden, Mensch, das sind die jungen Leute, die lesen doch gar nicht mehr. Aber siehe da, es scheint ja doch zu funktionieren. Es ist halt dann eine andere Art. Es ist dann halt wahrscheinlich 80% Newsletter, Rabattcode und 20% Text und noch ein Bild dazu. Aber egal, es ist deine Nachricht im direkten Zugriff auf deinen Kunden.
Ich finde, es kommt ja auch immer so ganz drauf an, auf was du für ein Geschäft jetzt hast. Und also von einem Online-Shop zum Beispiel, klar, es gibt welche, die machen wunderbares Storytelling, gerade wenn das so inhabergeführte Shops sind zum Beispiel, die erzählen dann noch ganz viel, gerade wenn es so um Deko und Einrichten geht, dann erzählen die doch so Geschichten zu ihren neuen Produkten oder so. Aber im Grunde genommen, wenn ich den Shop, also wenn ich da sowieso Kunde bin und ich werde darüber informiert, wenn ich zum Beispiel irgendwas, was mich interessiert, ich sag mal, rabattiert ist oder wenn es irgendwas Neues gibt oder wenn es irgendwelche tollen Tipps dazu, was weiß ich, Einrichtungstipps oder keine Ahnung. Also ich lese das. Also ne, und ich denke auch immer, gerade was so Marketing angeht, zum Beispiel Coca-Cola oder die machen doch auch Werbung. Also die verkaufen doch jeden Tag Coca-Cola, aber die hören auch nicht auf, Werbung zu machen. Weißt du, und ich verstehe das gar nicht, also wo diese Abneigung dagegen dann so herkommt. Also dieses, ich brauche das nicht, oder ne? Ich brauche keine Werbung zu machen oder so. Und ich glaube, wir verstehen das komplett falsch. Also es geht ja nicht darum, dass du immer nur marktschreierisch dich hinstellst und versuchst, immer die nächsten Kunden umzuhauen, sondern einfach. Ja, also so kommt es an mir. Also wird es ja irgendwie teilweise dann so dargestellt. Es wird immer so schmierig und so. Also ich kann ja nur sagen, deswegen bin ich ja nicht auf LinkedIn, weil sobald ich da mal irgendwas gemacht habe, habe ich ja 20, sagt man da auch DMs, keine Ahnung, wahrscheinlich Nachrichten. Also von irgendwelchen Leuten, die mir tatsächlich irgendwas frontal verkaufen wollen. In der ersten Nachricht. Und da denke ich mir so, ihr habt sie doch nicht alle.
Was ist denn? Ja, aber mich, also noch mehr nerven mich diese so, ja, und schön, dass wir uns befreundet haben.
Ja,
und,
ist auch schön.
Was ist denn dein Thema und so? Und dann siehst du aber halt, das sind halt so Bot-Nachrichten. Also es ist alles so automatisiert.
Ja, ja.
Oder ich habe gesehen, du bist zu dem und dem Thema. Interessiert dich denn das und das? Und ich ignoriere das alles.
Ich
störe jetzt das letzte Mal.
Du, ja genau, ich störe jetzt das letzte Mal. Denkst du,
du kriegst so 3 Nachrichten, weißt du, und die letzte ist dann immer, ich störe jetzt zum letzten Mal.
Ja, toll.
Danke. Gott sei Dank, dann habe ich es ja zu Ende ignoriert.
Hey, weißt du, warum ich LinkedIn auch so hasse? Da habe ich letztens eine Nachricht bekommen, da stand dann irgendwie so, hallo, also ich habe mit dem noch nie Kontakt gehabt, ich weiß gar nicht, woher der mich hat oder so, keine Ahnung, und hat dann nur irgendwie gesagt, ja, er macht so Ernährungsberatung für Businessfrauen, wie viel ich abnehmen wollte. Da denke ich so, Alter, ich habe doch nur Profilbild da drin. Wie kommt der da drauf? So,
aber das ist. Krieg ich auch regelmäßig sowas, wo ich dann immer denke, so, ich meine, man kann ja anbieten, dass man Fitness und Ernährung macht, aber dieses. So, also man hat schon das Gefühl, so ich habe mir dein Bild angeguckt und ich denke, du bist zu dicht.
Ich denke, du bist genau meine Zielgruppe. Dich baue ich hier mal um.
Und da denke ich auch so, echt ehrlich, da habe ich aber gar keinen Bock drauf. Und falls du denkst, dass ich noch nie auf die Idee gekommen bin, hast du dich geschnitten.
Ehrlich.
Da kann ich mich immer noch selber kümmern. Du, ich möchte jetzt mal noch eine andere Perspektive auf das Thema aufmachen, weil mir ist nämlich noch was auch letztens auf Instagram vor die Füße gefallen. Und ich habe noch überlegt, gute Arbeit, ja, reicht nicht, um Kunden, nicht immer, um Kunden zu gewinnen. Weil, also kann es manchmal auch das falsche Produkt sein. Ich erkläre, was ich meine. Und zwar hatte ich einen Post gesehen von einer jungen Frau, die arbeitete als, ich würde sagen, das nennt sich Sattler. Und die machte aus Bio-Rindsleder wunderbare Schuhe und Taschen. Hatte auch, also soweit ich das überblicken kann, auch nur ein relativ kleines, eingeschränktes Angebot, also was ja vernünftig ist, sich da nicht so wild auszudehnen. Und man sah diesen Stücken an, die handwerklich top gefertigt. Optisch aus meiner Sicht vielleicht ein bisschen so eben außer Zeit gefallen, also nicht das, also zumindest nicht das, was jetzt, sage ich mal, mit den Modemagazinen mithalten kann. So, und dann natürlich auch ein Produkt, was ich glaube, wenn du das zur Geburt schenkst, du kannst dich damit begraben lassen, mit den Taschen. Weil die wirklich, also das waren richtig massive, gute Taschen. Also die werden wahrscheinlich nach 30 Jahren überhaupt erstmal richtig schön, dass sie weich sind, dass sie, ne, weil sie dann, weil das echt richtig gute Qualität war noch, richtiges Leder und so weiter, richtig verarbeitet. Und natürlich auch bei den Schuhen, die kannst du ja ewig wieder reparieren. Du musst einfach nur die Sohle austauschen. An dem Leder passiert ja nie was, wenn du es nicht nass wird. Und da hatte sie aber eben Probleme, dass sie nicht mehr genügend Kundschaft findet. Und dann denke ich mir so, ja, also das tolles Produkt, aber reicht da die gute Arbeit? Also weißt du, worauf ich hinaus will? Dass es halt oft solche Sachen gibt, wo die Leute ja wirklich eine gute Arbeit leisten, aber es vielleicht irgendwie am Zeitgeist vorbeigeht. Auf der anderen Seite möchte man solche Sachen ja auch nicht verlieren. So für immer. Wenn man sich vorstellt, es gibt überhaupt niemanden mehr, der diese Techniken beherrscht, das ist auch total traurig. Auf der anderen Seite weiß ich nicht, ob ich mir halt so eine schlichte Ledertasche, also das war dann halt wirklich nur so ein Halbrund mit Deckel, sag ich mal, eben für 300 Euro kaufen möchte.
Verstehe voll, auch wenn die natürlich,
weil du musst die dann dein ganzes Leben lang tragen.
Naja, ich glaube, das eine ist, dass du natürlich manchmal Sachen am Kunden vorbei entwickelst, weil du das selber halt total toll findest. Das passiert, glaube ich, allen, die irgendwas entwickeln mal, dass du irgendwas machst, wo du selber sagst, das braucht jetzt die Welt und am Ende möchten es die Leute nicht haben. Das ist komplett bitter. Also das ist eine ganz bittere Erfahrung. Das ist mit, wenn du jetzt ein Online-Produkt entwickelst, ist es noch nicht so schlimm, als wenn du jetzt Handtaschen...
Physisches Produkt.
Ja. Ich habe das Video auch gesehen. Ich weiß genau, wovon du redest. Ich will nicht sagen, ganz kleiner Markt oder so, aber das ist halt sehr teuer. Und sie hat halt nie Nachkäufer. Also du hast jetzt nichts, genau, wo du sagst, ja, und da hatte ich mir so gedacht, ja, aber wenn sie zum Beispiel genug Käufer für die Tasche hätte, was vielleicht gar nicht daran liegt, dass es keinen Markt gibt, sondern nur, dass sie da noch nicht sichtbar ist, weil sie vielleicht irgendwo hingehen muss, wo diese Leute sind, die 300 Euro dafür ausgeben. Die wird es vielleicht sogar geben, aber wenn sie da, ich habe nur gehört, dass sie gesagt hat, ja, es kauft dann auch keiner was nach. Und da habe ich so gedacht, stopp, das stimmt doch gar nicht. Mach doch ein Portemonnaie, das da passend zu ist. Mach doch einen Schlüsselanhänger, der da passend zu ist. Ja, also da kannst du doch 1000 Sachen noch zumachen. Du kannst verschiedene Schulter, was weiß ich, verschiedene Trageriemen noch machen. Da kannst ja, also wir fallen da 100 Sachen ein, die man da machen kann. Ne? Also 100 vielleicht nicht, aber ein paar schon. Und aber ist vielleicht, sie hat halt schon das große Produkt entwickelt. Also vielleicht hätte sie erst was Kleines machen müssen. Ich weiß es nicht. Also ich fand es auch, es tat mir auch total leid, das hilft dir jetzt aber auch nicht großartig weiter. Ne? Also ist natürlich immer schwierig, wenn du irgendwas machst und das mit Herzblut und gerade so handwerklich top und dann findest du dafür keine Kunden und dann, ja, vielleicht musst du dir da wirklich Unterstützung holen in dem Moment, also einen Blick von außen, wo kann ich denn da Also ich sag mal, auf den Flohmarkt muss sie damit nicht gehen. Sie muss damit auch nicht auf irgendeinen Kreativmarkt gehen. Andersrum, auf Etsy zum Beispiel werden Handtaschen verkauft für 300, 400, 500 Euro aus echtem Leder, habe ich schon gesehen. Würde ich tatsächlich nie online kaufen. Also in dem Bereich, weil ich die immer anfassen, ich würde die immer einmal in der Hand haben wollen. Ich würde so viel Geld niemals online ausgeben. Es sei denn, ich kenne die Marke und ich habe die Möglichkeit, das zu retournieren. Dann vielleicht schon, aber so.
Ich verstehe, was du meinst, ja. Ja, also das vielleicht nochmal sozusagen der andere Blickwinkel ist eben dein Produkt auch entsprechend so zu entwickeln, dass deine gute Arbeit sich auch lohnt, weil es eben auch Abnehmer findet. Ich habe noch ein anderes Beispiel. Ich habe eine ganz tolle Künstlerin kennengelernt, die macht fantastische Vasen. Und also absolut im Hochpreissegment, Innendekoration, sage ich mal jetzt wirklich im Villensegment. So riesige, große Deko-Vasen.
Hast du einen gekauft?
Nee, um Gottes Willen. Erstens habe ich nicht die Fläche dafür und auch nicht das Geld. Und muss leider auch sagen, dass ich dann nichts... Also das ist einfach nicht mein Geschmack. Aber sie hatte eben auch das Problem, dass natürlich diese Kunden brauchen sehr lange, bis sie sich entscheiden. Und die liegen jetzt auch nicht zu Hunderten auf der Straße. Und dann hatten wir kurz gesprochen und dann habe ich gesagt, ja, was dir fehlt, ist auch dieser ganze vertrauensbildende Prozess und vor allen Dingen auch ein Produkt für Kunden, die sich das nicht leisten können. Dieses ganze Segment lässt du komplett weg davor. Wo ich sage, eigentlich wäre es doch cool, du würdest zum Beispiel noch Grafiken davon anbieten oder limitierte Fotografien oder irgendwas, wo du noch Kleinigkeiten ableitest, wo sich jemand, der sich deine super tolle, schöne Vase eben nicht leisten kann, aber wenigstens ein Bild davon kaufen kann oder eine Postkarte oder irgendwas. Und gleichzeitig hast du dann was du deinen Kunden, die du auf einer Messe kennenlernst, die das Geld haben, aber natürlich dich nicht kennen und nicht wissen, ob die Vase nach dem ersten Mal anschubsen gleich in 1000 Teile zerbröselt oder wie auch immer, denen kannst du was in die Hand drücken zum Vertrauensaufbau, dass die dann schon ein bisschen was Schönes in der Hand haben und sich das auch angucken können, wenn sie zu Hause sind. Und also das ist, glaube ich, auch nochmal so eine Herausforderung. Getreu dem Satz, der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Also klar müssen wir hinter unseren Produkten stehen, aber wir müssen sie halt in der Verständlichkeit und im Angebot so konzipieren, dass der Kunde das auch versteht. Und dass der
auch den Wert, ne?
Ja, und dass der die Chance hat, mitzugehen, genau.
Naja, aber du kannst ja zum Beispiel auch, ist mir eben noch eingefallen, ist ganz, ganz klassisch, gerade bei solchen Sachen, also beispielsweise, habe ich mal gesehen, dass in einem Autohaus, also war schon teuer hier in der Schweiz, ich weiß nicht mehr, welche Marke es war, also kannst du dir jetzt vielleicht denken, es gibt so ein paar teure Marken, da hatte ein Künstler seine Bilder, konnte der da aufhängen, du konntest die Bilder dann kaufen.
Ja.
Das ist so was ganz Klassisches, also weil da ist deine Zielgruppe. Du musst halt auch gucken, wer hat noch deine Zielgruppe, bietet aber nicht dasselbe an wie du. Und und da irgendwelche Kooperationen oder Dinge mit denen abmachen, wie zum Beispiel sowas oder was auch auf Instagram richtig gut funktioniert, ist dieses Bild in Public, nennt man das, dass du, dass sie zum Beispiel jetzt sagen würde, so sie zeigt jetzt einfach den Prozess, wie so eine Tasche entsteht. Also sie zeigt nicht das Produkt, sondern sie zeigt den Prozess. Und das funktioniert halt auch. Ob das in dem Preissegment funktioniert, weiß ich nicht. Aber das funktioniert, also es, manchmal muss man auch Dinge einfach mal austesten, ne?
Ja, also insgesamt ein total spannendes Thema. Also diese Frage kommt erstmal so harmlos daher, hat aber ganz schön viele kleine Haken und Ösen, wo man so, wenn man sich da tiefer damit beschäftigt, mal hängen bleiben kann. Und das war echt spannend, das mit dir mal zu beleuchten. Ich hoffe, es geht dir genauso. Du guckst schon wieder so skeptisch.
Nö. Alles gut.
Ja, also, dann sind wir, glaube ich, durch für heute. Oder hast du noch einen Punkt?
Nee, also ich hatte das gesagt, was ich mir aufgeschrieben hatte, glaube ich. Guck nochmal eben hier. Nee, alles gut. Wir haben alles gesagt und es gibt wahrscheinlich noch ganz, ganz viel dazu zu sagen. Aber ich glaube, das sind so die ersten Dinge, mit denen man sich so auseinandersetzen kann. Und also vielleicht als Tipp nochmal, wenn ihr in so einer Branche seid, wo ihr sagt, oh, Kundengewinnung ist schwer, guckt euch doch mal an, was die machen, die ihr immer seht, also jetzt so aus eurem Feld, wo ihr sagt, die gewinnen über LinkedIn oder über Insta oder whatever ihre Kunden, was machen die denn? Und adaptiert das mal für euch. Also es kann man auch mal branchenübergreifend sich angucken, aber ich finde es erstmal interessant zu gucken, was machen denn die, die es angeblich richtig machen? Ne? Also was machen die anders oder was machen die besser? Ja.
Ich würde ja sehr zum Mut raten und sagen, ja, guckt auf jeden Fall, was andere Branchen machen.
Ja.
Das habe ich ja schon ganz oft erzählt, dass ich habe einfach in meiner Branche niemanden, der das Gleiche macht wie ich, wo ich gucken gehen könnte. Und deswegen gehe ich immer schon in andere Branchen und gucke, was die tun und schaue, wie ich das adaptieren kann. Und ich sage mal so, wenn du was siehst, was dich persönlich total abholt an Werbung, an Reels, an was auch immer, Aktionen, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass das vielleicht bei deinen Kunden auch klappen könnte. Und dann versuch es einfach anzupassen. So, aber jetzt, Entschuldigung. Also, auf den letzten Drücken hier noch. Sind wir durch? Wir haben nicht alles gesagt, weil wir wollen das nächste Mal auch noch ein bisschen was sagen. Ein bisschen was anderes, aber wir sagen noch mal was. Und herzlichen
Dank. Ich stehe gerade auf dem Schlauch.
Das war jetzt echt der Karlauer zum Schluss, aber egal. Schön, dass ihr da wart und wir hören uns nächste Woche wieder.
Macht's gut, bis dann. Ciao.
Das war's für heute bei Business Blabla. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann
gib uns 5 Sterne auf Spotify oder Apple Podcast. Dein Support hilft uns, noch mehr Business-Heldinnen zu erreichen.
Quatsch mit uns auf Instagram @business.blabla. Jede Folge hat ihren eigenen Post. Check das Datum und tausch dich mit uns aus.
Schön, dass du dabei warst. Und denk dran, wir piepsen nichts raus, also sei auch du einfach echt. Bis zur nächsten Folge. Ciao.
Tschüss.